Sehr bald folgt Govindas erste Reise nach Tibet. Er beschreibt im Weg der weißen Wolken das Erlebnis des Aufstiegs durch die steilen Himalaya-Ketten und die Ankunft in Tibet selbst folgendermaßen. Folgen wir darum dem namenlosen Pilger und stellen uns vor, wie er auf mühsamen Pfaden hunderte von Meilen zurücklegt und unzählige Bergketten übersteigt, deren eiskalte Pässe von Wolken verhüllt sind, während in den Tälern eine schwüle Hitze brütet, sodass der Pilger abwechselnd von erschlaffender Hitze und schneidender Kälte geplagt wird. Wilde Sturzwasser kreuzen seinen Weg, bei deren Durchquerung ein falscher Schritt den sicheren Tod bringt. Und tiefe Schluchten tosender Gebirgsflüsse müssen an schwankenden Bastsäulen schwebend überquert werden, wobei der Pilger an einem hölzernen Dreieck hängend über die schäumenden Fluten gezogen wird. In engen Felsschluchten bedrohen ihn Steinschlag und Wasserfälle, die aus unsichtbaren Höhen in die Tiefen stürzen. Schmale Pfade winden sich an steilen Berghängen und hängenden Felsen empor, und scharfkantiges Gestein schneidet den Pilger in die wunden Füße. Endlich steht er auf der Höhe des tibetischen Grenzpasses, im eisigen Nebel der ewigen Monsunwolke, die den Pass während des Sommerhalbjahres bedeckt. Kaum aber hat er den Pass überschritten, da hebt sich der Wolkenvorhang, und vor seinen erstaunten Augen liegt ein Land der Sonne, dessen Berge nichts mehr von der düsteren Schwere und der Melancholie des monsunbestimmten Himalaya haben, sondern aus den reinsten, fast transparenten Pastellfarben gewoben zu sein scheinen. Gelbe, orangefarbene, rote, violette Töne stehen gegen einen tief blau-samtenen Himmel. Der Kontrast zu allem bisher Gesehenen ist so überraschend, dass der Pilger die drohende dunkle Wolke, die noch über seinem Haupt hängt und ihn mit eisigem Atem anhaucht, kaum bemerkt. Eine sehr poetische Sprache. Das ganze Buch Der Weg der weißen Wolken ist durchzogen, durchtränkt mit solchen Beschreibungen von Tibet. Die Sicht, die klare Sicht auf 5000 Meter Höhe muss ungeheuer sein. Ich habe es festgestellt, nur an Dias, die ich gesehen habe von einem Ordensfreund, der Tibet bereist hat. Was auch interessant ist, wenn man in dieser Höhe, in den Bergen unterwegs ist, und man muss in der Regel zu Fuß unterwegs sein, das hat auch einen enormen Einfluss auf den Körper und auf das Bewusstsein. Man muss sehr, sehr haushalten mit der eigenen Kraft, mit der eigenen Energie. Es gibt wenig Sauerstoff in der Luft und man muss sehr rhythmisch, sehr methodisch, sehr ökonomisch schreiten. Und das ist eine Art von Pranayama-Praktik, eine Art von Atem-Yoga, die man beim Laufen in den Bergen da vollzieht. Und das tut natürlich wiederum einiges dazu, wie man auch die Landschaft erlebt. Die Bedeutung und die Wirkung von Farbe auf das Bewusstsein wird von Govinda wieder und wieder hervorgehoben und betont. Und das geht interessanterweise zusammen auch mit der Bedeutung von Farbe in der tibetischen Meditationspraktik. Ich weiß nicht, wie viele wissen, dass wenn man zum Beispiel eine Meditation macht über den roten Buddha des Westens, Amitabha, ist die Form des Buddhas sekundär. Das Allerwichtigste in der Visualisationspraktik von Amitabha ist die Farbe Rot. Rot. Man meditiert über Rot, bis man durchtränkt ist von Rot und die spirituelle Dimension hinter Rot erfährt. Also, Farben sind enorm wichtig. Andere Phänomene werden angesprochen in Govindas Büchern, für die wir wenig Zeit haben. Er spricht zum Beispiel über Trancelaufen, über Lungung. Er spricht über psychisch erzeugte Körperwärme, über Tummo-Hitze. Ja. Also Leute wie Tummo Geshe Rinpoche, lange Zeit dünn bekleidet, oberhalb der Schneegrenze, ich wollte gerade sagen Schmerzgrenze, Schneegrenze leben können und das überleben können. Ja. Das können sie auf Grundlage von Praktiken. Viel Gerede in Govindas Büchern ist auch von Wiedergeburt. Er war sein Leben lang an dieser Frage interessiert und interessierte sich immer besonders für Fälle, wo Menschen sich an frühere Leben erinnern konnten. Aus unserer heutigen Sicht erscheint das fast ein bisschen merkwürdig. In unseren Veranstaltungen heute, hier in diesem Zentrum, spielt die Frage nach Wiedergeburt oder nicht eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Leute scheinen sich heute für andere Dinge zu interessieren. Aber in den 30er, 40er, 50ern war es noch eine der wichtigsten Fragen, die Leute, die sich für Buddhismus interessierten, überhaupt stellten. Wie ist es nun mit der Wiedergeburt? Glaubst du daran oder nicht? Ja. Und wie ist es mit Karma? Das waren die beiden großen Dinge. Nicht von ungefähr sind die Bücher von Govinda voll von Erwägungen, Überlegungen, Gedanken, die diese ganze Vorstellung von Wiedergeburt stützen und untermauern sollen. Am 14. Oktober 1933 gründet Govinda im Auftrag Thumugeshi Rinpoches Arya Maitreya Mandala, einen Orden, ja, das Mandala des edlen Maitreya zu Deutsch, in Nordindien zuerst. Er geht Lehrverpflichtungen nach in Shantiniketan, das ist eine Universität, gegründet in der Nähe von Kalkutta, auf dem Lande von dem großen indischen Dichter Rabindranath Tagore. Dort lernt Govinda Rati Pati kennen, seine spätere Frau. Man sieht, also darauf weise ich gleich hin. Ab 1936 lehrt er auch an anderen Universitäten in Patna, unter anderem buddhistische Philosophie, Psychologie und wieder Archäologie. Er unterrichtet unter anderem Studenten höherer Semester in Pali-Buddhismus. Die Unterlagen aus diesen Vortragsreihen, aus diesen Seminaren, sind später veröffentlicht worden unter dem Titel Die psychologische Haltung der frühbuddhistischen Philosophie. Wenn jemand sich wirklich die Zähne ausbeißen will, an Abhidharma, dann kann er damit starten. Thema Geld. Govinda lebte nie im Überfluss. Er hatte zwar Bezüge aus Deutschland, von seiner Familie, aber die waren schmal. Und auch die kamen zu Ende, als die Nazis an die Macht kamen und Geldtransfer ins Ausland stoppten. Seinen Lehrverpflichtungen an den Universitäten kam er eigentlich relativ selten nach. Er war viel unterwegs, er war Anagarika, er war Hausloser und er lebte so. Er lebte sehr billig. Reisen war damals noch viel billiger in Indien als heute und man kam mit sehr wenig Geld aus.